Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Ich bin Yannick Schappert und meine Stimme, ja, kennt ihr mittlerweile nach über 20 Folgen. Aber wir haben heute eine neue Stimme an Bord, darüber freue ich mich total.
Ja, vielen Dank, Yannick. Mein Name ist Marc Blockus. Ich bin so gesehen heute die neue Stimme hier bei Hölle Nord. Und wir haben, ganz wichtig, zwei tolle Gäste heute hier. Und zwar einmal Isabel Hofmann, die Pressesprecherin der SG Flensburg-Handewitt, und Jöran Johannessen, auch ein Spieler der SG Flensburg-Handewitt. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns und herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
So, und keine Hölle Nord-Folge beginnt ohne eine Entweder-Oder-Fragerunde. Und damit starten wir natürlich auch heute. Marc, wir haben gesagt Ladies first, deswegen mit Isabel geht's los.
Isabel, ich werde dich jetzt 5 Entweder-Oder-Fragen fragen. Ich bin gespannt. Rhein oder Förde?
Rhein.
Nach dem Sommer?
Ja, aber der Rhein ist Heimat, deswegen der Rhein.
Okay. Fußball oder Handball?
Handball.
Warum Handball?
Weil die Leute entspannter sind und es einfach einen riesengroßen Spaß macht, hier zu arbeiten.
Ach, toll. Facebook oder Instagram?
Instagram.
Streng oder locker beim Autorisieren von Interviews?
Das ist eine fiese Frage. Streng.
Ruhe oder Reichweite?
Reichweite.
Schön, danke.
Gerne.
Jöran, Stavanger oder Flensburg?
Stavanger.
WM-Silber oder EM-Bronze?
WM-Silber.
Prasselnder Regen auf dem Fenster oder lieber die Sonne im Gesicht?
Regen im Fenster.
Sehr gut. Musik aus den 80ern oder Musik aus den 2000ern?
Das ist auch einfach. Musik aus die 80er.
Sögaard oder Johannessen?
Wenn ich wählen muss, dann Sögaard.
Alles klar. Erklär doch nochmal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Viele wissen das schon, aber ich glaube, es gibt immer nochmal wieder Unsicherheiten. Warum steht auf dem Eintrikot Sögaard und dann in der Nationalmannschaft Johannessen? Sag doch nochmal kurz, was es damit auf sich hat.
Also erstmal muss ich mit Johannessen spielen im Nationalmannschaft wegen dem Ausweis. Johannessen ist die Nachname von meinem Vater und Sögaard ist die Nachname von meiner Mutter. Und das ist einfach. Ich möchte gerne beide Namen haben, aber das geht leider nicht. So, deswegen habe ich Sögaard auf meinem Trikot in Flensburg und Johannessen in der Nationalmannschaft.
Wunderbar. Eben haben wir schon das Stichwort Reichweite gehört und ich kann nur für mich sprechen. Ich bin super heiß. Am 16. Oktober startet auf Amazon Prime Video die Doku über die SG Flensburg-Handewitt und sie heißt passenderweise Inside SG Flensburg-Handewitt. 6 Folgen, ich glaube 30 bis 50 Minuten immer jeweils. Isabel, ich weiß gar nicht, in welchem Intervall die ausgestrahlt werden.
Das weiß ich tatsächlich auch noch nicht, aber ich denke, dass sich das über 1-2 Monate auch auf jeden Fall noch hinzieht. Also, ja, dass wir immer gespannt sind auf die nächste Folge.
Super. Und also ich bin totaler Fan von Sportdoku und freue mich, wie gesagt, sehr. Und wir wollen heute sprechen über diese Doku, wie die eigentlich zustande gekommen ist. Denn man muss sich, glaube ich, bewusst sein, das ist eigentlich eine große Nummer. Es gab Inside Borussia Dortmund auf Amazon und jetzt gibt es Inside SG Flensburg-Handewitt. Und natürlich interessiert uns, Isabel, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass es diese Doku gibt?
Es ist eigentlich auch eine verrückte Geschichte, weil wir uns schon länger mit dem Thema beschäftigt haben, eine Saisondoku irgendwie umzusetzen. Ich meine, das ist auch im Moment in aller Munde und wir alle sind sportbegeistert. Wir verfolgen die All-or-Nothing-Folgen, ob es Manchester City ist oder diese ganzen Football-Geschichten. Also da haben wir uns auch Gedanken gemacht und irgendwie wollten wir uns auch als SG Flensburg-Handewitt, als europäischen Top-Club auch in einer gewissen Form positionieren. Und haben überlegt, wie wir sowas umsetzen können. Und dann war es am Ende eigentlich, es gab mehrere Überlegungen, mehrere Optionen, wo sowas ausgestrahlt werden könnte. Aber am Ende ist es auch wieder durch einen persönlichen Kontakt von meinem Kollegen Jan Kühl zustande gekommen, dass wir zu Amazon auf einmal einen Draht hatten, haben denen unsere Idee irgendwie vorgestellt und sind da auf offene Ohren gestoßen, was uns sehr, sehr gefreut hat und auch nach wie vor freut, weil das ist natürlich schon, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein Ritterschlag. Das kann man schon sagen, denke ich.
Und im Verein, Wie war das mit Dirk? Wie war das mit Mike? Waren die auch sofort an Bord oder musstest du da Überzeugungsarbeit leisten?
Wir haben gepitcht vor unserem Trainerteam. Also wir haben eine Präsi vorbereitet. Wir haben Ausschnitte aus anderen Dokus vorbereitet, zum Beispiel auch über die All-or-Nothing-Doku All Blacks, weil die fand ich zum Beispiel überragend, weil man hat zu Rugby oder wir hier haben zu Rugby nicht unbedingt einen Draht und am Ende identifiziert man sich total mit diesen Typen und genau das möchten wir auch vermitteln, dass wir Charaktere in der Mannschaft haben, die packen und dass man sich damit auch total identifiziert. Auf jeden Fall haben wir gepitcht und die beiden, Mark Bult und Mike Machulla, haben erstmal ein ganz schönes Pokerface aufgesetzt, sodass wir echt zittrig irgendwie so nach einer halben Stunde dann da saßen, so, und was sagt ihr? Und dann kam am Ende ja, na, das machen wir auf jeden Fall. Und dann, das ist natürlich schon mal ganz, ganz viel wert, dass da auch das Vertrauen da ist vom Trainerteam, aber auch natürlich von der gesamten Mannschaft, dass das auch so umgesetzt wird, wie die sich das alle vorstellen. Also anders wäre es nicht möglich.
Joran, was hast du denn gedacht, als du das erste Mal davon gehört hast?
Ich finde das richtig cool. Einfach, Handball ist nicht die größte Teamsport in der Welt. Und wir brauchen alles, was wir können. Wenn wir gucken auf Fußball, Basketball und andere Teamsports, dann brauchen wir mehr Aufmerksamkeit. Und Amazon hat das richtig gut gemacht bei uns und hoffentlich wäre das eine tolle Show.
Schön. Ich glaube, der Teaser lässt vermuten, dass es eine tolle Show wird. Man hat es schon gesehen, die Kameras waren wirklich überall dabei. Dieser Teaser-Trailer fängt ja mit einer sehr unbequemen Situation eigentlich an, wo Lasse Swaan dann eine Ansprache hält in der Kabine. War das von vornherein klar, Isabel, auch für Mike, dass die wirklich dann überall dabei sein dürfen?
Genau, also es gab Situationen, wo sie nicht dabei waren, aber wir haben immer versucht, da eine Lösung zu finden, das auch abzufedern. Die waren ja auch nicht jedes Spiel dabei, also wir haben das immer in Perioden eingeteilt, wann macht es auch Sinn, wann geht's um was. Dann war das Kamerateam von Semikolon Film, also die Produktionsfirma, die wir da auch beauftragt haben, die haben das super gemacht. Und es gab Momente, wo, das ist natürlich auch immer situationsabhängig. Also es gab jetzt nicht von vornherein die Ansage, okay, da nicht, da ja. Wir haben gesagt, wir machen alle Türen auf. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit, im Nachgang die Folgen zu sehen und dann auch nochmal was rauszunehmen. Also das ist eben auch wichtig, um da auch ein Vertrauen zu haben, dass man am Ende damit auch rausgehen kann. Aber ich muss auch fairerweise sagen, wir haben ziemlich wenig am Ende auch rausgekickt. Also Mike war wirklich sehr offen, was das angeht. Aber klar, gibt Situationen, die dann vielleicht nicht unbedingt gezeigt werden müssen. Aber da geht es dann auch eher um die Spielvorbereitung, viel um Taktik. Das sind natürlich Sachen, wo man sich auch nicht so ganz in die Karten schauen lassen will. Aber ich denke, dass man trotzdem einen super, super Einblick bekommt, wie wir arbeiten, was wichtig ist, worauf es ankommt, bei der SG zu spielen. Da kann Jöran selber wahrscheinlich sogar noch viel besser was zu sagen. Aber wofür wir stehen und wer wir sind am Ende. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
Joran, aus eigener Erfahrung weiß ich noch, dass wenn Kameras irgendwo in der Kabine sind oder Journalisten sich irgendwo in der Kabine aufhalten, dass es immer ein sehr heikles Thema war. Wie hast du das empfunden in dem Falle? War es am Anfang, musste man sich dran gewöhnen oder war das so, die waren da, ist auch in Ordnung?
Also im Training und im Spiel war das eigentlich ganz okay. Die ersten paar Wochen war neu für uns. Aber die haben auch so Hidden Cameras gehabt in die Kabine und das wusste ich nicht die ersten paar drei Wochen. Ich war sehr überrascht, wenn ich einen Tag in die Kabine kommt und gucke ich oben da und da steht ja drei Kameras, so ja. Kleine. So ich glaube, wir haben ein bisschen mehr aufgepasst, was wir gesagt haben und gemacht haben in die Kabine, alles normal. Aber sonst hat das gut funktioniert und wir haben viel Spaß gehabt.
Ja, schön.
Hat sich das irgendwann gegeben, dass ihr aufgepasst habt? Waren die Kameras irgendwann wie weg, dass ihr sie gar nicht mehr gesehen habt?
Also die Kamera war sehr klein, so ich habe das nicht gesehen. Wir haben auch nicht Bescheid bekommen. So das war ja eigentlich mehr lustig als wir glauben. Aber die Amazon-Leute waren ja sehr, sehr nett die ganze Zeit und offen. Wenn wir Nein gesagt haben, dann war die weg und Mike hat ja möchte nicht die Taktik zeigen. Das haben die Respekt gehabt dafür. Und sonst haben wir eigentlich alles gegeben für Amazon.
Was war bisher so bei dir persönlich deine liebste Sportdokumentation, bevor es natürlich Inside SG Fans bekannt wird jetzt gab?
Ich habe gerade The Last Dance geguckt, Michael Jordan.
Ja, sehr geil.
Das war sehr, sehr cool.
Ja. Was glaubst du, ist so die Faszination von Sportdokumentation? Warum interessiert die Leute das Innenleben einer Sportmannschaft so sehr?
Ich glaube, also die wissen nicht, wie richtig das funktioniert, wie viel Zeit, dass wir zusammen brauchst, wie viel Zeit, dass wir ohne Familie und ohne Freunden sind. Und wir brauchen wirklich alles Energie in unser Sport für unser Ziel zu kriegen. Und ich glaube, normale Leute nicht eigentlich wissen, wie viel das kostet.
Isabel, wie ist das bei dir? Was ist bisher dein Favorit gewesen? Und die gleiche Frage eigentlich, was glaubst du, ist die Faszination an solchen Dokus?
Also ich muss sagen, ich habe mir gerade vor kurzem erst die Toni Kroos-Doku angeguckt und ich war vorher nicht so ganz ein Riesenfan von ihm und jetzt bin ich ein absoluter Fan. Also die Doku fand ich überragend. Last Dance habe ich auch angefangen, noch nicht ganz fertig, aber da gehe ich schon mit. Ich fand aber auch die Schweinsteiger-Doku zum Beispiel auch nicht schlecht. Aber das sind jetzt so die deutschen Dokus, würde ich sagen, ja.
Und warum ist das für die Leute so interessant?
Ja, ich glaube, also man arbeitet im Sport und man verbindet sich damit. Und trotzdem findet man es total interessant, hinter die Kulissen zu schauen. Also wie wird gearbeitet? Was gibt's für, worauf kommt es wirklich an? Also es sind ja immer klar, man sieht die Vorbereitung, man sieht Training, man sieht die Spiele. Aber was passiert dahinter? Und ich glaube, am Ende ist es entscheidend, was ich eben auch gesagt habe, was sind das für Typen? Also man will ja auch mehr über die Jungs kennenlernen und oder mehr über die Protagonisten am Ende. Und ich glaube, dass das auch total catchen kann, wenn das gut ist. Und so ein Blick hinter die Kulissen wahrscheinlich, ja.
Toni Kroos Podcast hat er jetzt ja auch. Hast du mich drauf angesetzt, Isabel?
Ja, ist überragend.
Kann man an dieser Stelle mal empfehlen, glaube ich. Ich glaube, das können wir mal machen. Einfach mal luppen,
genau.
Marc, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir mal den Stefan Kleinalstede dazu holen. Das ist nämlich der Produzent dieser Inside SG Flensburg-Handewitt-Doku. Und den werden wir jetzt mal anrufen und dann mal hören, was er eigentlich zu der ganzen Geschichte sagt.
Ja, da bin ich gespannt.
Servus.
Hallo Stefan.
Moin Janik. Stefan.
Grüß dich.
Moin Stefan.
Moin in die Runde. Grüß euch.
Hi.
Grüß euch. Hi.
Ja Stefan, wir sitzen hier in großer Runde. Wir haben schon ein bisschen angefangen zu quatschen über Inside SG Flensburg-Handewitt. Wir haben schon mal gehört, wie das Ganze so entstanden ist, die Idee dahinter, wie dann auch die Kontaktaufnahme war. Jöran hat schon ein bisschen erzählt, wie es denn eigentlich war, dass auf einmal Kameras in der Kabine waren.
Von denen er erst als Wurzel wusste.
Genau.
Das hätte ich natürlich gerne gehört. Aber dann muss ich den fertigen Podcast anhören.
Genau, den musst du dann definitiv anhören. Stefan, du hast Marc und mir im kurzen Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich mehrere Jahre gar nicht so die Berührungspunkte mit Handball hattest, bevor du Produzent dieser Doku wurdest. Sag doch mal, war das denn eigentlich eher ein Vorteil oder ein Nachteil dann bei der tatsächlichen Umsetzung?
Das ist schön beobachtet. Ich habe als Kind Handball gespielt und als Jugendlicher. Und als die anderen in die Pubertät gekommen sind, war ich Handballer. Einfach. Ich war aufgeräumt, ich war mit meinen Jungs unterwegs und wir haben trainiert und Handball spielen. Meine Handballmannschaft waren irgendwie meine Jungs. Deswegen bin ich als Handballer aufgewachsen. Das war dann mit 18 vorbei. Da hat das Talent einfach nicht mehr gereicht. Und dann habe ich mit Handball wenig Berührungspunkte gehabt. Ich selber bin Sportjournalist, Filmemacher. Wir machen Sportdokumentationen eigentlich für alle Sportarten. Wir haben in den letzten Jahren viel für Red Bull gearbeitet, haben da viel Extremsport gemacht. War noch mit dem Ironman-Athleten beim Ironman, der da seinen Titel verteidigt hat. Und es ging eigentlich nie um Handball, aber immer um Sportler. Und deswegen war ich total glücklich und es hat gekribbelt, als ich die ersten Anrufe bekommen habe und wir das erste Mal über dieses Projekt gesprochen haben. Weil einfach Handball ist meine Sportart. Aber ich habe wirklich 20 Jahre ohne Handball gelebt eigentlich.
Erzähl doch mal ein bisschen was über die Umsetzung. Wann warst du dann das erste Mal in Flensburg? Wann waren die Kameras das erste Mal dabei?
Wir waren das erste Mal in Flensburg im Mitte August 2019. da hatten wir uns zum Abendessen verabredet. Isa hat das arrangiert. Mein Kameramann, der Matthias Bergmann, war mit dabei. Und dann waren Lasse war mit dabei, Mike und Bulti, sein Co-Trainer. Und wir hatten uns abends zum Abendessen zusammen besprochen, um einfach mal zu reden. Ist sowas denkbar? Ich meine, das ist ja eigentlich ist das ja unglaublich. Die Arbeit von Profis findet ja komplett hinter verschlossenen Türen statt. Kein Mensch weiß, wie deren Kabine aussieht. Kein Mensch kennt deren Rituale. Keiner weiß, wer immer der Erste ist. Keiner weiß, wer der DJ ist und welche Musik er macht. Außer ihr hört euren SD-Podcast, dann weiß man das schon ein bisschen. Aber so diese ganzen Internas von so einer Handballmannschaft sind ja eigentlich, finden komplett im Verborgenen statt. Und dann treten die irgendwann auf die große Bühne. Und dann passieren ganz wunderbare Sachen. Und was uns aber interessiert, das war vor allem einfach, was passiert, bevor die Jungs auf die Platte gehen. Wie hart wird gearbeitet? Wie funktioniert das? Wie werden Synergien in der Mannschaft geschaffen? Wer hat welche Aufgabe? Wer hat welche Jobs abseits seiner Handballverantwortung? Und solche Sachen haben wir besprochen.
Stefan, wenn du erzählst von den ganzen Sachen, die ihr da irgendwo berücksichtigt habt, worauf kommt es denn eigentlich an? Ihr habt jahrelang Dokumentarfilme gemacht. Was ist eigentlich Basis so eines Films, um den Film wirklich erfolgreich über die Bühne bringen zu können? Weil es geht ja darum, auch irgendwo Geschichten zu erzählen und diese so gut wie möglich rüberzubringen.
Also was du brauchst hinter den Kulissen ist Vertrauen. Du musst am Tisch sitzen und musst sagen, okay, wir machen das gemeinsam. Das ist, glaube ich, das muss man sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut überlegen, weil man sich, das Ja-Wort gibt man sich dann für ein Jahr, in diesem Fall für eine Saison, und das kann man auch schlecht rückgängig machen, schlecht bis gar nicht. Man kann es vor allem nicht relativieren. Man kann nicht sagen, okay, ihr dürft alles sehen, aber nur mittwochs, und das Abschlusstraining ist am Freitag. Ihr dürft überall rein, aber nicht hier. Ihr dürft mit allen sprechen, aber nicht mit den beiden, weil die sind irgendwie anders. Wir haben eine andere Meinung. Sondern was wir wollten, war ein Jahr die SG begleiten, und zwar mit allen Türen offen. Das heißt, die Tür zur Duburghalle, wo die Arbeit gemacht wird, wo trainiert wird, die Tür zur Kabine, die Tür zur Flens Arena, da zur Kabine. Wir wollten überall sein. Wir waren auf der Geschäftsstelle natürlich. Wir waren mit Jöran noch an dem einen oder anderen Ort. Und mit ein paar anderen Spielern natürlich auch, und haben einfach deren Heldenreise miterlebt, von ganz oben auch mal ziemlich weit runter und dann am Ende wieder ganz nach oben.
Und Stefan,
das Erfolgsgeheimnis ist Vertrauen einfach.
Wenn du redest von Vertrauen und du hast die Spieler kennengelernt, wie hast du die SG dann grundsätzlich einfach als Außenstehender wahrgenommen? Was verkörpert die SG?
Also die SG ist, erste Stichwort natürlich, ist eine Familie. Ich habe 20 Jahre im Profifußball gearbeitet als Filmemacher und habe da keine Familie kennengelernt. Das sind alles, ich will nicht sagen Söldner, die eine gemeinsame Mission haben, aber das sind schon alles Einzelkämpfer. Auch im Profifußballbereich, da gibt's keine Familien. Und das, was die SG ja selber von sich sagt, ist das, was sie so ein bisschen besonders macht. Das habe ich miterlebt, weil wirklich alle gemeinsam mit einem ganz kleinen Team daran arbeiten, das richtig Große zu schaffen und sich mit ganz Großen zu messen, die vielleicht finanziell ein paar mehr Möglichkeiten haben, die einen größeren Sponsor haben, die ein größeres Stadion haben. Das ist bei der SG alles ein bisschen kleiner. Dafür gibt es da aber Menschen, die dafür da sind, alles möglich zu machen, den Spielern das Leben so schön wie möglich zu machen und sich so weit wie möglich auf die Arbeit zu konzentrieren. Der Kai Bendig natürlich, so die Seele vom Team und seine Inge und jede Menge andere Menschen, die auch auf der Geschäftsstelle sitzen, die einfach da sind und immer, das macht echt die Familie aus.
Isabel, du hast ja auch eine Fußballvergangenheit. 2018 bist du nach Flensburg gekommen, aber vorher Bayer Leverkusen, Hannover 96. Würdest du Stefans Eindruck da bestätigen, dass es im Handball einfach familiärer zugeht, dass es ein bisschen echter ist?
Ja, würde ich komplett so unterstreichen. Also deswegen, ich habe hier auch ganz fleißig genickt, Stefan, bei dem, was du gesagt hast. Es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Also es ist hier vielleicht, aber das ist auch schwer für mich zu beurteilen, weil ich kann jetzt nicht sagen, ist das im Handball so oder ist es bei der SG eben auch so besonders, dass man viel mehr aufeinander achtet Und wenn ich jetzt in meinem Bereich, ich kann jetzt auch nur von der Geschäftsstelle sprechen, aber wenn es irgendwo brennt oder ich Hilfe brauche, dann ist es egal, ob der andere auch viel zu tun. Also wir unterstützen uns wirklich in jedem Fall und sind füreinander da. Und ich denke, genau das ist das Gleiche auch, was in der Mannschaft passiert. Wenn die Jungs auf dem Feld stehen, da ist der eine immer für den anderen da. Und das ist, ich finde, diese Echtheit, was du eben gesagt hast, das macht das schon sehr, sehr besonders und auch so eine Nahbarkeit. Also man ist auf einer Ebene, da gibt es keine Unterschiede und keine Einzelkämpfer in dem Sinne, ja.
Stefan, zu Beginn deiner Dreharbeiten oder eurer Dreharbeiten und zu Beginn der letzten Saison ist die SG ja super gestartet. Also sie war eigentlich am Anfang relativ weit oben gleich, Auswärtssieg in Melsungen, Heimsieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Aber es gab natürlich auch Rückschläge. Erzähl doch mal, was erwartet uns in dieser Doku?
Also die Doku begleitet die Mannschaft ja ein Jahr lang. Wir haben nicht alle Spiele gedreht, aber die wichtigsten Spiele gedreht. Die Episode 1 beginnt beim Abschlusstraining vor dem ersten Bundesligaspiel. Ein Auswärtsspiel in Melsungen. Das heißt, mitten eigentlich im spannendsten Moment, den man sich als Zuschauer nur wünschen kann, du hast eine Mannschaft, die zweimal deutscher Meister geworden ist, die diese unfassbare Erwartungshaltung auf den Schultern trägt. Und die haben Torben Karlsson verloren, Rasmus Lauge verloren. Dann müssen sich jetzt zusammenraufen und müssen die Arbeit und die Verantwortung, vor allem die beiden vorgetragen haben, neu aufteilen. Und dann bist du eigentlich mitten im Maschinenraum und dann ging die Reise großartigerweise richtig geil los. Auswärtig in Melsungen und dann am zweiten Spieltag waren wir auch dabei im ersten Heimspiel der Arena, im ersten Heimspiel der Saison in der Flens Arena. Das war ein Sieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das war ein richtig, richtig schönes Spektakel. Also in Folge 1 ist es richtig, richtig erfolgreich und gut und energetisch und sympathisch. Und in Folge 2 dürfen wir das teasern? Isa, wir müssen ja ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir können sagen, es ist in Folge 2, ganz genau. Da ging es richtig runter. Da das Kiel-Spiel, das Auswärtsspiel Kiel in der Bundesliga. Und dann haben wir die Jungs noch begleitet bei der Pokalniederlage zu Hause in der Flens Arena.
Stefan, wir haben ein bisschen Tonprobleme gerade. Sitzt du noch ruhig in deinem Büro?
Ich sitze ruhig in meinem Büro. Ich gucke auf den Ammersee übrigens hier, während ihr da oben wahrscheinlich wieder im Niederregen sitzt.
Gerade nicht.
Nee, das geht. Das geht. Okay.
Jetzt aber, ist besser.
Also Episode 2 ging, war einfach unglaublich spannend. Niederlage Hannover, anschließend Kabine, ist eigentlich meine Lieblingsepisode, obwohl es danach auch wieder erfolgreicher wurde.
Isa, der Plan war ja eigentlich mit dieser Doku die SG auf dem Weg zu begleiten beim Versuch, die dritte Meisterschaft in Folge zu holen. Das Ganze wurde gnadenlos über den Haufen geworfen, dann im März, Saisonabbruch. Was hat das für die Doku eigentlich bedeutet? Wie war der Plan, damit umzugehen?
Total spannend, weil das wussten wir in dem Moment erstmal auch nicht. Und wir standen ja vor ganz anderen Herausforderungen, nämlich erstmal zu gucken, wie geht das mit der Liga weiter oder was passiert mit uns überhaupt im Handball? Und dann haben wir aber relativ schnell, nachdem dann auch klar war, dass die Liga wahrscheinlich abgebrochen wird zu dem Zeitpunkt, als Corona dann kam, haben wir uns eben auch mit Stefan, aber auch mit unseren Kollegen von Amazon kurz geschlossen. Und das war auch, muss man auch sagen, diese ganze Reise war eigentlich total Wahnsinn, dieses ganze Jahr, weil wir haben sofort die Rückendeckung bekommen, die haben gesagt, cool, nimm das mit, versuch das irgendwie bildlich, filmisch zu begleiten. Und das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Also wir haben eigentlich einen anderen Plan gehabt und wurden da unterbrochen, aber ich glaube gerade, dass man das jetzt auch mal sieht, wie so ein Verein, das ja auch ganz viele Profivereine auch betroffen hat, jetzt auch mal nicht nur im Handball, wie wir damit umgegangen sind, wie existenziell es dann auch wirklich wurde, welche Entscheidungen da wie getroffen werden mussten, das ist schon spannend, das dann auch zu sehen.
Stefan, war das dann die ganze Corona-Sache vielleicht sogar ein gewinnbringendes Element in dem Fall ein Stück weit?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine einzigartige Saison. Ich glaube, das macht diese Doku, die ist ja zeitlos, die wird für alle Zeiten da sein. Wenn die Jungs 10 Jahre älter sind oder 20 Jahre älter, wird es das immer noch irgendwo geben. Und man kann immer noch darauf zurückschauen. Und das war eine Extremsituation. Hätten wir lieber am Ende einen Titel gewonnen und weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die Fallhöhe war unglaublich. Wir waren am 8. März, habe ich hier auf meinem Zettel stehen, in Berlin beim letzten Bundesligaspiel, ohne natürlich zu wissen, dass es das letzte Bundesligaspiel sein würde. 27. Spieltag, die vorletzte ganz große Hürde. Das Heimspiel gegen Kiel stand ja noch aus in der Saison und die ganze Mannschaft wusste, wenn wir in Berlin gewinnen, dann wird das, dann haben wir einfach eine Chance, Meister zu werden nach der schwierigen Vorrunde. Und das war ein solches Handballspektakel. 35-33 auswärts gewonnen in Berlin, gegen diese Kulisse, gegen diese Mannschaft. Danach sind wirklich Freudentränen geflossen und das war unglaublich intensiv. Und du hast schon gedacht, du, das ist fast wie ein kleiner Titelgewinn, so wichtig ist, dass in der Bundesliga die großen Spiele zu gewinnen. Danach gab es noch eine kleine Spezialfeier, da gibt es so eine kleine Tradition in Berlin, wenn die Jungs in Berlin gewinnen. Das gibt es dann in Episode 5 zu sehen. Ja, drei Tage später war es dann vorbei. Drei Tage später gab es dann die Ansage, es gibt kein Mannschaftstraining mehr. Die Jungs dürfen sich nicht sehen und dürfen nur zu zweit miteinander trainieren, glaube ich, damals. Und die Fallhöhe war gewaltig. Also die Jungs waren ganz oben, haben absolut zu Recht sich dahin gearbeitet, haben gefeiert, haben richtig, richtig geil gespielt. Und dann sind sie, glaube ich, alle ins Bodenlose gefallen. Und das da dabei zu sein und mit vielen zu sprechen darüber, wie sie damit umgehen, dass nicht nur ihr Job weg ist, sondern letztlich auch, das ist ja dann auch Familie, die dann nicht mehr da ist in der Situation. Du kannst ja deine Familie nicht mehr treffen. Und, deine Rituale, dein Tagesablauf, dein Sport, dein Job, das ist ja eigentlich alles gleichzeitig weg für die Spieler. Und dabei zu sein, das war schon war ein Privileg. Ja, es war was. Ein ganz besonderer Moment, glaube ich.
Letzte Frage, Stefan. Während in diesem Jahr, in dem du die SG begleitet hast, was hast du da gelernt über Handball, aber was hast du vielleicht auch gelernt über Menschen?
Ich habe gelernt, dass Jöran Johannessen mehr Gelenke hat am Arm als ich, weil wenn du den mal beim Aufwärmen zuschaust, wie der seine Arme rotiert und dann aus dem Unterarm diesen Schleuderwurf macht, das kann ich gar nicht, deswegen kann ich auch diese Schleuderwürfe nicht.
Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen nach rechts und suche verzweifelt die Gelenke, die Jöran hat, aber.
Sag ihm mal, dass du mal die Arme so rotieren, jedes vom Spiel zum Aufwärmen machst, dann siehst du das auch. Unfassbar, wie Menschen sowas können, wie Jöran diesen Schleuderwurf aus dem Arm heraus kann. Das habe ich gelernt. Und ich habe natürlich auch gelernt, dass Handballer einfach im Durchschnitt echt kluge Köpfe sind. Da triffst du wirklich große Persönlichkeiten, gestandene Persönlichkeiten, du sitzt mit Lasse Svahn am Tisch und du hast irgendwann kapiert, okay, der ist einer von ganz wenigen Spielern, die sind Olympiasieger, Weltmeister und Deutscher Meister, Champions League-Sieger, Pokalsieger, der hat einfach alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Und dann im zweiten Gespräch erzählt er dir, dass er nicht fertig ist mit seiner Karriere, sondern dass er richtig große Ziele hat, dass er noch Sachen vorhat nach seiner aktiven Karriere, wo du denkst, ach, das ist ja Wahnsinn. Der denkt sofort wie ein Leistungssportler und setzt sich hohe Ziele und will die erreichen. Also da sind ein paar unglaubliche Persönlichkeiten in dieser Mannschaft. Und ich schätze das unglaublich, den Jungs ein Jahr lang der zuschauen zu dürfen oder das gehabt haben zu dürfen, das Vergnügen und das zu teilen vor allem. Weil ich glaube, das ist, wenn du die Jungs kennenlernst, bist du einfach Fan von denen. Wenn du diese Doku gesehen hast und die Spieler kennst, dann hast du einfach zu jedem irgendwie eine kleine Geschichte, einen Spitznamen oder irgendwas bleibt hängen. Und ich glaube, wenn man die Jungs kennt, dann ist man schon ein Fan der großen SG-Familie.
Und du hast dich im Vorgespräch auch als Fan von Mike Machulla geoutet.
Ja. Ja, Mike finde ich eine unglaubliche Persönlichkeit. Also wenn man sich nicht in der Handballszene bewegt, dann fliegt er als Trainer so ein bisschen unterm Radar durch. Ich kenne ein paar charismatische Fußballtrainer. Ich bin auch ein großer Fan von Julian Nagelsmann. Meine These ist ja, Mike ist wie Jürgen Klopp ein Menschenfänger. Mike kann einfach alle Menschen einsammeln und die abholen da, wo sie sind und dahin führen, wo sie dann als Gruppe hingeführt werden wollen. Ich glaube, dass der unglaublich viel Respekt vor seinem, also erstmal als ein ausgewiesener Fachmann, das wisst ihr viel besser als ich, und kennt sich wirklich aus. Er arbeitet mit Sicherheit immer am härtesten wahrscheinlich von allen, weil er am akribischsten arbeitet, weil er sich wahnsinnig intensiv vorbereitet. Und dann finde ich, dass er großen Respekt vor Spielern hat und die nicht als Spielermaterial benutzt oder Menschen, die man ein- oder verkaufen kann, sondern dass er einfach die Jungs Handballer Handballer sein lässt und sie trotzdem zu einer Mannschaft formt.
Super.
Ja, Mike Machulla Fanclub.
Also, wir freuen uns jetzt nicht unbedingt weniger auf den 16.10., wenn dann die erste Folge draußen ist, Amazon Prime Video. Ja. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein paar Minuten bei uns zu sein. Ja, wir wünschen dir erstmal alles Gute, bleib gesund und bis bald.
Großartig.
Tschüss, dir Stefan.
Auch, ihr Lieben. Danke. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Herr Jöran, Mike, als Menschenfänger, siehst du das auch so?
Ja, kann ich auch sehen. Also als Handballtrainer auf dieses Niveau, da kannst du nicht nur über Handball sprechen die ganze Zeit. Wir haben so viele Persönlichkeiten in unserer Mannschaft, ich glaube in allen Mannschaften, und du musst einfach alle kennenlernen, eine gute Mannschaft zusammenzustellen.
Jöran, es gab ja eine Szene, die auch angesprochen wurde, die elementar war für den Dokumentarfilm, nämlich dieser Abbruch der Saison. Wie hast du das Ganze erlebt?
Ich war von Anfang an ganz, ganz traurig, böse, weil wir haben wirklich alles gegeben für 7 Monate oben zu stehen. Und wir waren ja 4 Punkte hinter Kiel an diesem Moment. Und wir haben auch Kiel zu Hause. So, ich war böse, weil ich möchte gerne die Möglichkeiten haben, zurückzukommen. Weil 4 Punkte Rückstand ist ja möglich. Und dann, auf diesem Punkt, dann haben wir, ich weiß nicht, 30 Spiele gespielt. Und wir haben alle Möglichkeiten, zurückzukommen. Aber wir kriegen nicht die Möglichkeit. Und deswegen war ich richtig böse.
Bist du dann in der Zeit zurück nach Norwegen, als die Saison abgebrochen wurde? Oder was hast du erstmal vorgenommen? Ich meine, vor allem ja auch als junger Spieler, der dann von einem Wettbewerb zum anderen hangelt, tut doch vielleicht so eine Pause auch mal ganz gut. Also nicht nur als junger, sondern auch als erfahrener Spieler, aber speziell in deinem Falle.
Ja, also ich war die ersten 2 Wochen in Flensburg, aber dann habe ich gefahren nach Norwegen. Wenn ich jetzt gucke, hinter in Zeit, dann war das eigentlich richtig gut, mit deinem Pause zu haben. Wir haben viele Spiele gehabt, mit Nationalmannschaft auch. Und letzte Saison haben nicht so viel gewechselt. So ich und zum Beispiel Liam, wir haben richtig viel gespielt und mein Körper, also körperlich bist du auch müde, aber mental auch. So es war natürlich gut mit der Pause. Ich finde, 5 Monate war ein bisschen zu lang. Aber ich glaube, wir haben alle die Pause gut benutzt, unser Körper bereit zu sein für eine neue Saison. Und diese Saison wäre ja Wahnsinn.
Ja, du hast, vielen Dank für die Einblicke. Du hast ja auch, oder Stefan hat uns auch erzählt, dass ganz besonders angetan war von dir. Es gibt ja auch eine Szene, oder in dieser Staffel wird auftauchen, dass sie dich mit nach Hause begleitet haben. Grundsätzlich als Sportler, wie steht man da zu Medien und den Medienumgang? Stört es einen eher oder ist das so, das gehört dazu? Ist das pflichtend oder ist es manchmal auch so, okay, stört mich nicht, ich mach's gerne?
Ich glaube, das ist unterschiedlich, wer du fragst. Für mich gehört das dazu. Ich finde das einfach gut, dass wir die Interessen haben von den Medien und von Amazon auch, weil unser Sport braucht alle die Aufmerksamkeit, was wir kriegen können. So, ich spreche gerne mit Medien, aber ich weiß, das ist nicht so für alle. Aber ich finde, das ist sehr wichtig, mit den Medien zu sprechen.
Toll. Isabel, eine Frage an dich. Das habe ich mich persönlich auch immer gefragt, wenn ich jetzt den Titel höre, Pressesprecherin. Wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag an sich aus? Gibt es überhaupt diesen klassischen Alltag? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Also den suche, den Alltag suche ich seit 3 Jahren. Also irgendwie nimmt man sich immer ganz viel vor, was man alles abarbeiten will und alles anstoßen will. Und am Ende geht man mit 50 ungelesenen Mails am Tag nach Hause und weiß eigentlich gar nicht, was man gemacht hat, weil man telefoniert die ganze Zeit rum. Es passieren irgendwelche Sachen. Man schreibt Pressemitteilungen, die man nicht planen möchte, manchmal auch, die man nicht gerne schreibt. Und ja, es passiert immer unglaublich viel und es ist sehr tagesaktuell. Wir spielen alle 3 Tage. Das müssen wir auch irgendwie medial begleiten. Also ich bin ja nicht nur Pressesprecherin, sondern auch für die ganzen Medienauftritt der SG verantwortlich. Das heißt, da bündelt sich schon ganz schön viel. Und ja, so einen richtigen Alltag hat man eigentlich nicht. Aber es ist gut, wenn jetzt die Spiele wieder anfangen, dann ist man in so einem Rhythmus und dann läuft das eigentlich auch schon wieder ein bisschen besser.
Okay.
Du hast es ja gesagt, also neben dem Alltag laufen noch lange geplante Projekte. Du bist ja 2018 gekommen und ich finde seitdem, ja, ist ja auch bei der SG viel passiert, gerade im Social-Media-Bereich, würde ich mal sagen. War das etwas, was dir von Anfang an am Herzen gelegen hat oder was du vielleicht auch, was auch dein klarer Auftrag war, die SG in dem Bereich voranzubringen?
Also ich habe gesehen, wo Potenzial ist und das habe ich einfach angepackt. Also irgendwie guckt man natürlich, kommt man vom Profifußball, da hat man Medienabteilungen mit 8, 9, 10 Leuten. Ich glaube, Borussia Dortmund hat inzwischen über 20 Mitarbeiter in der Medienabteilung. Das würde ich mir auch irgendwann mal wünschen, aber im Moment mache ich das alleine mit einer Praktikantin und natürlich auch noch 2, 3 externen Leuten, die für uns arbeiten. Aber ja, das war was, wo ich ein Riesenpotenzial gesehen habe. Und ich finde es total schön, auch zu hören von einem Spieler wie Jöran, der dann sagt, die Reichweite oder die Aufmerksamkeit für den Sport ist extrem wichtig. Und ich kam aus dem Fußball und der Handball geht da immer so ein bisschen unter. Und irgendwie finde ich, das darf und soll nicht so sein, weil die Jungs verdammt hart arbeiten für das, was sie da jeden Tag tun. Und ja, das war so ein Ziel oder ein Auftrag, den ich mir vielleicht dann selber gesetzt habe, ja.
Der Handball kann natürlich auch durch seine, haben wir schon drüber gesprochen, durch seine Echtheit immer bestechen. Jöran, Social Media, habe ich so das Gefühl, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, du bist da ein bisschen ruhiger unterwegs. Stimmt das?
Ja, das würde ich sagen.
Leider ja, wenn ihr mich fragen.
Wie kommt das? Hast du da einfach nicht so viel Lust drauf oder, ja, das wäre eigentlich auch schon die ganze Frage.
Also ich könnte natürlich mehr aktiv sein auf Instagram, aber ich habe eigentlich keine Antwort. Aber ich finde einfach, dass ich möchte gerne Fokus haben auf meinen Sport. Das ist auf jeden Fall einfacher, etwas zu teilen, wenn das richtig gut läuft. Aber sonst finde ich, dass ich mache vielleicht ein Bild pro Monat im Durchschnitt. Und was sagt dieser dazu?
Könnte mehr sein.
Könnte mehr sein. So, vielleicht soll ich mehr arbeiten damit.
Ist das ein Mittel, dass man sagt, die Spieler müssen vor allem auch Reichweite praktizieren über die sozialen Medien, um den Verein bekannt zu machen?
Ja, das
wäre das sehr wünschenswert.
Wäre mir am liebsten, wenn wir alle bei 300.000 Influencer-Zahlen rangieren würden. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir reden immer von Influencer-Kampagnen und wen spricht man an. Und also es gibt da ja zig Modelle, Ideen, wie man sowas vorantreiben kann. Aber unsere Influencer, muss man ja ehrlich sagen, das sind ja die Jungs. Und die haben auch was zu zeigen. Aber ich zum Beispiel, ich finde das, man kann das total gut verstehen, dass man eigentlich Handballer ist und man macht das, was man liebt. Dann muss man vielleicht auch nicht zu jedem oder jedem Essen oder alles, was man macht, muss man auch nicht unbedingt teilen. Aber aus meiner Sicht, aus der Vereinssicht, ist es natürlich schon dankbar, wenn die Jungs auch aktiv sind, wenn man quasi das Gesamtprodukt, nämlich unseren Sport und am Ende auch unsere Spiele und alles, was wir damit verkörpern möchten, gemeinsam nach oben pusht. Also ja, es ist hilfreich auf jeden Fall.
Wer ist denn da am fleißigsten in der Mannschaft?
Das ist schwer zu sagen. Wir haben, also Lasse Swan ist natürlich auch aktiv, der hat auch eine sehr hohe Reichweite, der macht auch relativ viel bei Twitter. Aber ich finde, also ja, ich finde, Marius Steinhauser macht viel, Magnus Rött ist da auch aktiv, aber das ist jetzt auch nicht so, dass die morgens aufstehen und schon irgendwie ihr Frühstück posten. Also es ist alles noch nicht hammer viel, aber ich glaube, das ist auch gut so, weil sie sollen sich ja auch eigentlich auf ihren Job konzentrieren und das ist ja eigentlich was anderes.
Richtig. Jöran, ich habe auch immer damals als ich dann noch klein war und auf die Großen geguckt habe, wenn ich die zum Beispiel beim Einkaufen oder irgendwo in der Stadt getroffen habe, Flensburg ist ja auch klein, dann bin ich immer hingegangen, habe um Autogramm gebeten oder einfach mal sollst du auf ein T-Shirt unterschreiben, was auch immer. Ich habe mich immer gefreut, ohne Ende. Wie ist das für dich, wenn du hier in Flensburg dich bewegst, was ja sehr klein ist? Weil so als Fan ist es natürlich schön, wenn man seine großen Idole irgendwo im Alltag treffen kann. Aber man selbst, wenn man einfach mal rausgehen will, einkaufen oder mal auf den Markt geht und dauerhaft angesprochen wird, ist das irgendwie belästigend oder ist das schön?
Also so oft passiert das auch nicht.
Ah, schön.
In Flensburg. Aber wenn das passiert, dann ist das eigentlich nur cool, weil das bedeutet, dass wir machen etwas richtig und die Leute findet, was wir machen, geil. Und das ist, was wir möchten. So, ich finde das einfach gut.
Klasse. Wir haben jetzt viel über Medien, über Reichweite gesprochen. Das ist Isabels Lieblingswort. Sie nickt auch schon wieder. wir wollen noch ein bisschen über dich, Jöran, sprechen. Aber was ich gerne noch wissen will, habt ihr eigentlich als Mannschaft die Doku schon komplett gesehen?
Nein.
Noch nicht?
Das heißt nur die Trailer. Also ich habe nicht mehr gesehen als euch.
Okay, das heißt, du bist genauso gespannt wie wir.
Ja.
Sehr cool. Nicht. Isabel, du musstest dir sicherlich erstmal freigeben. Also du hast schon alle Folgen gesehen.
Ich bin froh, wenn ich einige Szenen nicht mitsprechen kann. Also das war schon ganz viel Arbeit, ja. Also das... So schön und wir freuen uns alle auf den 16. und ich glaube, ich freue mich mit am meisten, weil dann ist dieses Projekt auch abgeschlossen, weil es sehr, sehr viel Arbeit war, sehr intensiv auch in den ganzen Vertragsverhandlungen und Gesprächen und wenn man das so begleitet, dann, ich habe unfassbar viel für mich selber gelernt, in meinem beruflichen Werdegang ganz viel gelernt, also eine enorme Entwicklung für mich und das macht auch Spaß, aber es war viel Arbeit und ich bin auch sehr gespannt dann auf das finale Endprodukt, aber vor allem bin ich darauf gespannt, wie die Leute da draußen das dann auch finden und wahrnehmen und wie wir ankommen, da freue ich mich sehr drauf auf das Feedback.
Ja, die Hoffnung ist natürlich, dass es ein großes Publikum außerhalb des Handballs gibt und die Leute eben sehen, was wir eigentlich schon besprochen haben. Ist da eigentlich, du hast schon gesagt, da ist nicht viel rausgeflogen, ne? Ich meine, The Last Dance, ich glaube, da ist eine Menge rausgeflogen, als Michael Jordan das dann freigeben musste. Aber das war bei euch nicht so.
Nö, also ich hoffe, Stefan, der ist jetzt leider nicht mehr am Telefon, gibt mir da recht. Also das waren Kleinigkeiten am Ende. Aber gerade die, was du angesprochen hast, die Szene auch im Trailer, das sind vielleicht Sachen, wo man vielleicht sagen würde, das wollen wir nicht unbedingt zeigen, aber genau das sind ja die Sachen, die man sehen möchte und die ganz wichtig sind, auch mal zu zeigen.
Super. Also 16.10. Amazon Prime Video. Ich glaube, man kann Probemonat gratis abschließen. Den Monatsbeitrag, der liegt unter 8 Euro, aber da will ich mich jetzt auch nicht festnageln. Auf jeden Fall freuen wir uns alle drauf und hoffen, dass viele Leute reinschauen. Jöran, in der Entweder-Oder-Fragerunde,
ja.
Prasselnder Regen auf dem Fenster oder Sonne im Gesicht, hätten ja 95% gesagt, Sonne auf jeden Fall. Aber du wolltest lieber den Regen auf dem Fenster.
Ja, also ich liebe Herbst und ich finde das gemütlich, ein Buch zu lesen oder Serie zu gucken zu Hause. Ich finde das sehr entspannt. Und was viele Leute sagen in der Mannschaft auch, ist, dass ich schwitze ohne Ende und in die Sonne passe ich einfach nicht.
Ja, ich erinnere mich da auch an ein Interview, das wir gemacht haben, wo es auch sehr warm war. Und da hast du mir nämlich genau deine ideale Vorstellung erklärt. Prasselnder Regen auf dem Fenster gehörte dazu. Du stehst am Herd, machst im Idealfall ein Risotto. Ja. Und ich glaube, im Hintergrund läuft Jazz. Das war so deine perfekte Vorstellung.
Ja, das hört sich wirklich gut an.
Ja. Kochst du lieber am liebsten alleine oder mit Leuten aus der Mannschaft?
Also ich koche gerne alleine, aber nicht. Also ich mag nicht nur alleine zu essen. So, ich kriege gerne Gäste zu Hause. Aber mein Problem ist, wenn ich zum Beispiel koche mit anderen, dann kann ich ein bisschen böse sein, wenn die Fehler machen. So, zum Beispiel hätte ich Tobin und Manga am Besuch, das war drei Wochen vorher oder so. Und dann habe ich einfach gesagt, ich koche alleine, ihr kommt einfach zu essen, dann wäre das kein Problem heute.
Das heißt, wenn die beiden da sind und dir helfen, ist das ein Problem?
Das hat passiert auf jeden Fall.
Welches Gericht war das und was haben die versaut?
Wir haben so einen italienischen Abend gehabt. Ich habe Risotto gemacht, weiße Pizza gemacht und Bruschetta gemacht.
Und die beiden haben sich nicht gut angestellt dabei, dir zu helfen?
Die haben gekommen, wenn die sollten, zum Essen und nicht vor.
Die beiden sind, glaube ich, sehr oft bei dir. Kann das sein? Oder du bei denen vielleicht auch? Also ihr seid da viel zusammen.
Ja, das sind wir. Das ist auch natürlich, weil wir kennen einander so gut von der Nationalmannschaft aus Norwegen. Wir sind sehr gut befreundet, gleiche Alter und so. So, ich bin sehr froh, dass sie da sein hier in Flensburg. Auf jeden Fall von Anfang an, in meinem ersten Jahr, dann war das eine Sicherheit, jemanden zu kennen. Und wir sind einfach besser befreundet die letzten paar Jahre.
Ich glaube, wahrscheinlich stimmst du mir zu, Magnus Röth war ja am Anfang alleine hier als Norweger und du kamst ja dann zusammen mit Torbjørn und mit Magnus Jøndal. War wahrscheinlich, wie du schon sagst, ganz gut. 4 Norweger, muss man sich mal vorstellen. Stück Heimat.
Ja, kannst du sagen. Ich habe auch mit Magnus in Georgien gespielt. Und nach Flensburg zu kommen mit 4 Norweger, das ist ja ein norwegischer Rekord, glaube ich, in Flensburg 4 Norweger zu haben. Und ich glaube, Magnus hat auch erzählt, dass er sehr viel ganz froh war, dass er ein paar norwegische Freunde haben jetzt.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es sogar gleich viele Norweger und denen oder sogar mehr Norweger als denen.
Das ist richtig.
Ja, das war historisch.
Mhm.
Das gab es vorher noch nicht. Da gab es wahrscheinlich auch ein paar Kommentare, ne, an Ideen.
Also, wir waren ja Meister ersten Jahr. Und dann waren wir 4 Norweger, so ich glaube, wir mussten einfach 4 Norweger behalten.
Ist das eigentlich so, ich weiß, dass auch da, als sich die Dänen und Schweden unterhalten haben, versteht man sich untereinander, wenn man in der Landessprache redet, Norwegisch, Schwedisch und Dänisch?
Hör mal jetzt.
Mach mal nicht.
Ja, doch. Also wir Norweger, wir verstehen die Schweden und die Dänen.
Aha.
Einfach, also ja. Wirklich einfach. Und dann kommen die Dänen. Und die verstehen kein Norwegisch.
Ah, okay.
Und kein Schwedisch. Die haben wirklich keine Ahnung. Und dann kommen die Schweden.
Ja.
Glaubst du, dass die verstehen Norwegisch? Nein. Verstehen die Dänisch? Nein. So, wenn wir drei zusammen sprechen, dann muss ich Dänisch sprechen oder Deutsch. Also mit Hampus Wander zum Beispiel spreche ich lieber Deutsch als Norwegisch. Weil er hat wirklich keine Ahnung. Und das ist so einfach. Ich kann das einfach nicht verstehen, wie das möglich ist.
Ja.
Weil die Sprachen sind so gleich.
Ja.
Aber vielleicht sind wir einfach mehr intelligent in Norwegen. Ich habe keine Ahnung. Kann sein.
Eine Erklärung.
Das ist ja spannend, weil ich dachte auch immer, ihr versteht euch einfach alle untereinander. Egal, wer da wie irgendwie redet.
Ja, also Hampus sagt, dass er versteht Norwegisch gut. Aber du hast ein richtig komisch Dialekt. Das kaufe ich nicht, aber sag da auf jeden Fall.
Ist dir das am Anfang schwer gefallen, Deutsch zu lernen?
Nein, Deutsch ist eine ganz einfache Sprache zu sprechen, auf jeden Fall. Die Grammatik ist natürlich schwer. Und ich könnte nicht Deutsch sprechen, bevor ich hier umgezogen bin. Aber das hat sehr schnell gelaufen. Wir haben ja einmal die Woche Deutschunterricht gehabt, aber du lernst am meisten in der Mannschaft, weil wir müssen ja Deutsch sprechen und ich könnte ja kein Deutsch die ersten ein bis 4 Monaten, aber nach ein halbes Jahr, dann habe ich viel verstanden und du musst einfach probieren zu sprechen, Fehler zu machen und dann kommt das langsam, aber gut.
Also darf ich kurz einmal was sagen?
Unbedingt.
Ich habe einen riesen Respekt vor dir gerade, weil du hier jetzt seit einer guten Stunde sitzt und auf Deutsch und nicht deiner Muttersprache im Podcast quatscht. Also da finde ich, gehört schon ganz viel dazu und das machst du überragend.
Ja, Respekt.
Ja, großes Kompliment. Das ist ja ungefähr ein Jahr her, da hast du gesagt, beim Deutschsprechen, also Torbjørn und Magnus Jøndal, die haben keine Chance. Aber Magnus Röth ist dir noch ein Stück voraus. Das war vor einem Jahr. Wie ist denn das jetzt?
Ja, Ich würde sagen, dass Mange noch ein bisschen vorne ist als ich. Aber zum Glück bin ich auch vor Magnus Jøndal und Torbjørn. So, ich bin ja der zweite beste Norweger hier. Aber wir müssen auch erinnern, Mange war hier auch alleine als Norweger mit den Deutschen für ein Jahr vor uns.
Stimmt, er konnte gar nicht anders.
Richtig.
Nee. Marc, ich glaube, wir sind so weit, dass wir mal ins Fanverhör gehen können. Denn so viel kann ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein kleiner Rekord, weil es kamen wirklich viele Fanfragen. Es waren, glaube ich, schon einige mehr als sonst. Woran könnte das liegen, Isabel, bei Jöran?
Boah, gute Frage. Ich glaube, dass man über Jöran vielleicht noch gar nicht so viel weiß und ganz viel wissen will. Und das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wenn er jetzt schon gesagt hat, er spricht gerne mit Medien. Da höre ich natürlich zweimal hin. Jöran werden wir jetzt öfter sehen und hören. Nein, Spaß. Also ich glaube, es gibt ganz viel zu erfahren und zu erfragen. Ich bin gespannt.
Ja, fangen wir an, Marc. Und zwar möchte Nina R. wissen, welche Pläne hast du für die Zeit nach deiner aktiven Handballkarriere?
Das ist ja immer schwer zu sagen, aber jetzt lerne ich im Uni. Ich soll ja Lehrer sein. Ich mache das im Fachstudium in Norwegen. Mache das über 10 Jahre, so ich habe ein paar Jahre noch zu studieren. Aber mein Plan bis jetzt ist, Lehrer zu sein in so einem Sportgymnasium in Norwegen. Da kann ich Handballtrainer werden. Für Leute, das möchte, Handballspieler zu sein.
Nur Sport oder sind da auch andere Fächer, die du
studierst? Nee, also mein Hauptfach ist ja Norwegisch. Also wie Deutsch hier in Deutschland, mache ich meinen Master und dann habe ich auch Geschichte dazu. Ich möchte gerne Geografie haben, aber das haben nicht, leider nicht in meiner Uni in Stavanger.
Spannend. Okay, ja, Jules 97 möchte gern wissen, wie lernt ihr so schnell Deutsch zu sprechen?
Ja, also erstmal für uns skandinavische Spieler, dann ist Deutsch also ziemlich gleich als Norwegisch, Dänisch und Schwedisch. So, wir haben einen Vorteil da. Und die andere Hauptsache muss ja sein, dass wir müssen Deutsch sprechen in die Mannschaft. So, wir lernen so schnell. Das ist egal, ob wir in der Kabine sitzen mit nur Dänen oder Schweden. Wir sprechen fast immer Deutsch zusammen. Und dann lernen wir auch ganz, ganz schnell.
Spannend. Okay.
Lars Hannball fragt, wer ist dein größtes Vorbild?
Komische Namen hier. Als ich Kind war, dann war das David Beckham, weil ich habe einen Film bekommen von meinem Vater, wenn ich 4 Jahre alt war, und das war so Manchester United Doku. Und da war die ersten Jahre von David Beckham da und dann war er mein größtes Vorbild. In die Handballwelt war das fast immer Nikola Karabatic.
Okay.
Okay, ja, dann haben wir Annemette Tostrup, möchte wissen, warum spielst du mit langen Ärmeln unter dem Trikot?
Ja, das mache ich, das ist saisonabhängig, weil ich spiele mit langen Ärmeln ab Sommer bis Herbst und dann ab Frühling bis Sommer, weil wenn das warm ist in die Halle, dann schwitze ich so viel. Dann kriege ich Schütze auf meine Hände und dann kann ich nicht werfen mehr. So, das ist die komische Antwort.
Ja, okay.
Ja, war eine einfache Erklärung tatsächlich.
Plausibel.
Plausibel. Und das sieht gut aus.
Liz Mal fragt, da du gerne kochst, was ist denn dein liebstes deutsches Essen?
Ja, ihr habt ja eine riesen Küche in Deutschland, oder? Ich kenne nicht so viel. Ich habe nicht so viel probiert.
Das klang irgendwie ironisch.
Ja, das war auch nicht so nett. Das war auch. Was kann ich dazu sagen? Ich habe. Also Flammkuchen, das ist Deutsch, oder? Nein. Französisch. Ach, schade. Dann habt ihr noch Schnitzel noch. Also das, Schnitzel, ihr habt ja nur eine Ding. Ja, Grünkohl. Oh, das schmeckt gut. Was denn?
Das schmeckt wirklich gut.
Das schmeckt gut, das definitiv. Schmeckt gut.
Na, das war nicht ernst.
Das war nicht ernst.
Nein.
Schade.
Ja. Sag etwas, was ist Deutsch dann? Wenn Schnitzel nicht Deutsch ist, was ist dann Deutsch?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
Naja, gut, ja, Schnitzel ist schon so eingedeutscht, kann man eher sagen.
Ne? Die Frage ist Leberkäse.
Ob das, ja, also was ist das?
So. Klöße, sowas.
Klöße vielleicht. Kannst du essen. Klöße.
Also das heißt, mit der deutschen Küche kannst du nicht so viel anfangen.
Genau. Wurst.
Genau, ja.
Wurst ist gut. Aber nicht Currywurst. Wurst.
Sehr gut.
Okay, ja, dann haben wir eine Frage von einem dir Altbekannten. Und zwar fragt Jensen Gard, Grüße von Jens Schöngard.
Hat doch geschrieben.
Warum regnet es immer so viel in Stavanger?
Was hat er gesagt jetzt? Ohne Scheiß. Und ja, jetzt, wo er wohnt ja in Sporting, so er hasst der Regen. Nee, also das komische Antwort ist ja, es regnet hammerviel. Wir haben, ich glaube, das ist 253 Tage pro Jahr mit Regen.
Ui.
In Stavanger, das ist norwegischer Rekord. Mhm. Glückwunsch, Stavanger. aber das bedeutet einfach, wenn das Sonne gibt, dann ist das die schönste Stadt der Welt. Und wenn das Regen ist, ist er nur eine richtig schöne Stadt.
Ja.
Das ist die.
Deswegen magst du auch Regen so gerne.
Ja, ja, ja. Dann das fühle ich mich zu Hause.
Richtig.
Okay. Mit Regen aufgewachsen. Ja. Sehr schön. Ja, nicht nur Grüße von Jens Schönger, sondern auch Grüße an Jens Schönger, treuer Hörer unseres Podcasts, was uns natürlich sehr freut. Und wie Jöran schon sagt, er hat in Lissabon natürlich gut reden. Wahrscheinlich scheint da jetzt auch gerade wieder die Sonne. 25 bis 30 Grad nehme ich mal an. So, die allerletzte Frage von Ingeborg vor. Jöran, die musst du dir selber vorlesen, weil die ist definitiv nicht auf Deutsch gestellt. Aber wir würden gerne mal wissen, was das überhaupt heißt. Ich gebe dir die einfach mal rüber.
Ja. Post-Jingle.
Ganz unten siehst du die.
Ja. Ingeborg vor. Fühlst du dich einsam in Flensburg und vermisst du Norwegen? Hat er da gestanden.
Kannst du das nochmal auf Norwegisch vorlesen, wie es da steht?
Føler du deg noen ganger ensom i Flensburg og savner Norge?
Okay.
Ja. Hat alle das verstanden? Eller haben alle das verstanden? Natürlich. Also, ich wohne ja in Flensburg alleine. Meine Familie und meisten von meinen Freunden wohnt in Stavanger oder Norwegen. So, natürlich kommt das Zeiten, wo ich meine Familie vermissen einfach. So ist das. Normalerweise kriege ich ja viel Besuch. Dieses Jahr ist ja natürlich ein besonderes Jahr wegen der Corona-Pandemie. So die einfache Antwort ist ja, ja natürlich. Aber ich bin in Flensburg zu gewinnen. Ich lebe meinen Traum, hier Handball zu spielen. So, das ist auch meine Wahl. Ich kann ja in Stavanger wohnen, wenn ich möchte. Aber ich habe gewählt, in Flensburg zu wohnen, weil einfach die haben eine richtig tolle Handballmannschaft. Und mein Traum ist, Handball zu spielen auf ein höheres Niveau, und das kann Flensburg geben zu mir. So, das ist die Antwort und das war meine Wahl.
Und ich glaube, so können wir die Folge perfekt stehen lassen. Aber vielleicht noch kurz die Frage, wann planst du den nächsten Besuch in der Heimat? Ist das erst Weihnachten oder kannst du früher nochmal hin, wenn die Situation es zulässt natürlich?
Nee, also die erste Möglichkeit ist 27. Dezember. Aber wir müssen ja gucken, wie das läuft. Jetzt musst du in Quarantäne in Norwegen. Deswegen kann ich keinen Besuch kriegen. So, das ist ja ein bisschen schwer, ohne Besuch zu haben für ein halbes Jahr. Aber die Gesundheit geht vor. So ist das. Und das ist gleich für nicht alle, aber ich, Mange und Tobin und Magnus Jandal auf jeden Fall.
Schön.
Ja, dann haben wir zumindest einige von den vielen Fanfragen beantwortet. Das waren, wie gesagt, wirklich viele dieses Mal. Vielen Dank an alle, die da eine Frage geschickt haben. Bleibt gerne dabei. Wir versuchen immer, ja, doch 5, 6 haben wir immer dabei und schickt einfach auch die nächsten Male fleißig eure Fragen und wir werden die dann hier sicherlich auch stellen. Ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Also nochmal großes Lob, Jöran, fürs Deutsch. Das war sehr gut.
Dankeschön.
Das hat alles plausibel geklungen. Und auch vielen Dank an Isabel, denn Isa, du schickst deine Jungs immer zu den Interviews, aber du hast vorher gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt, weil jetzt du selbst mal ein Mikro vor der Nase hast.
Mir ist lieber, wenn die Jungs das wieder machen.
Ja. Aber du hast dich sehr gut geschlagen.
Danke.
Ja. Natürlich auch vielen Dank an Marc, dass du das erste Mal dabei warst. Hoffentlich dann demnächst mal wieder.
Ja, gerne.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. 16.10. Amazon Prime Video Inside SG Flensburg-Handewitt. Schaut unbedingt rein. 6 Teile, das wird sich definitiv lohnen. Ich bin auf jeden Fall heiß drauf. Und ja, die Folge könnt ihr wie alle anderen Folgen auch auf saz.de hören oder eben auf Spotify, Apple Podcast, den bekannten Podcast-Apps. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann meldet euch bei Facebook, bei Instagram oder schreibt uns eine Mail an audio@saz.de. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder in der Hölle Nord.